Herr Wilken, Blockupy, was ist das eigentlich?
Das ist ein Bündnis. Ja, manchmal sind es 40 verschiedene Gruppen, manchmal auch nur 20 verschiedene Gruppen. Das hängt immer davon ab, in welcher heißen Phase wir uns gerade befinden. Aber im Wesentlichen ist es ein Zusammenschluss der von ATTAC, der interventionistischen Linken, dem Bündnis ums Ganze und der Linkspartei getragen wird. Wir haben vor 5 Jahren ungefähr angefangen zu sagen, wir müssen Protest und Widerstand gegen diese Austeritätspolitik auch in den Zentren der Macht organisieren. Daraus ist das Blockupy-Bündnis entstanden. Für uns angenehm überraschend ist, dass es mittlerweile eben nicht mehr nur Widerstand im Zentrum ist, sondern dass es zum transnationalen Bündnis aus ganz Europa geworden ist.
Sie haben es schon ein wenig angesprochen, nochmal zusammengefasst. Worum geht es Blockupy?
Blockupy will den Widerstand gegen die Verelendungspolitik, die im Wesentlichen die Troika, also EZB unter anderem, aber eben auch die deutsche Bundesregierung zu verantworten hat, diesen Protest und Widerstand dagegen auch an die Adressen tragen, wo diese Politik verantwortet wird, also in den Zentren der Macht, also in Deutschland. Wir haben lange überlegt, ob wir das nicht in Berlin am Sitz der Bundesregierung machen müssen, haben uns dafür entschieden, das in Frankfurt zu machen, weil die EZB auch mit ihrem prunkvollen Neubau, den sie jetzt hier im Ostend eröffnet hat, ein starkes Symbol ist für diese Austeritätspolitik oder wir sagen Verelendungs- und Verarmungspolitik darstellt.
Und sie ist ja auch Mitglied der Troika. Gab es vor den Blockupy-Protesten zur Eröffnung des EZB-Gebäudes am 18. März eigentlich einen Aktionskonsens zwischen den an den Protesten beteiligten Blockupy-Gruppierungen? Und wenn ja, wie sah dieser Aktionskonsens aus?
Also wir haben in all den Jahren, in denen wir Blockupy machen, auch dieses Jahr, also auch für den 18. März dieses Jahr, einen Konsens geschlossen, der heißt, für die Aktionen den gesamten Tag über, von uns geht keine Eskalation aus. Wir wollen friedlich, aber mit zivilem Ungehorsam zum Beispiel blockieren, deswegen Blockupy, mit Sitzblockaden, mit Stehblockaden, auch durchaus mit Durchfließen durch Polizeiketten deutlich machen, dass hier mehr als nur eine Demonstration angesagt ist. Wir bewegen uns da in der Geschichte, was wir in Mutlangen damals auch gemacht haben, dass Blockaden eben auch ein vollkommen legitimes und vom Bundesverfassungsgericht auch deutlich gesagt legales Mittel der Demonstration sind. Wir haben aber im Aktionskonsens ganz klar gesagt, von uns geht keine Gewalt aus, wir eskalieren nicht. Und für die Demonstrationen, die auch immer zum Blockupy-Konzept gehören, sagen wir darüber hinaus auch noch, wir machen eine Demonstration, in der jede und jeder mitgehen kann, unbeschadet und ungefährdet.
Also es gab einen Aktionskonsens auf den zivilen Ungehorsam. Wurde denn eigentlich auch verabredet, wie sich verhalten wird, wenn sich Menschen nicht an diesen Aktionskonsens halten?
Das haben wir verabredet und diese Verabredung haben wir nicht durchhalten können. Wir haben immer gesagt, wir sagen, was wir tun, nämlich zivilen Ungehorsam. Wir tun, was wir sagen. Und das, was andere tun, die nicht sich an unseren Aktionskonsens gebunden fühlen, das kommentieren wir nicht. Das Letzte haben wir nicht durchhalten können, weil in der Intensität und Brutalität, wie es dann in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, dem 18. abgegangen ist, konnten wir nicht mehr sagen, da halten wir uns vollkommen raus, weil es ist so massiv von einigen Leuten, von einigen hundert Leuten vielleicht, gegen das verstoßen worden, was wir für uns verabredet haben, dass wir auch sagen mussten, Leute, lasst es bleiben, das ist Blödsinn, das ist irre und es schadet uns allen auch.
Gab es keinen Konsens dazu sagen, geht, weil ihr macht ja unsere Aktion hier kaputt?
Das ist in so einer Dynamik nicht mehr machbar. Also ich hatte im Vorfeld überhaupt keine Erkenntnisse, dass das so abgehen würde, wie es denn abgegangen ist. Im Vorfeld hätte man vielleicht mit denen reden können, aber ich kenne die auch nicht. Also ich habe keinen Kontakt, keinen Draht. Und ich kenne auch niemanden, der den Kontakt oder Draht hätte. In der Situation kann sich keiner mehr dagegen stellen und sagen, Leute, jetzt hört auf, ihr macht uns unseren Tag kaputt. Das ist vollkommen undenkbar.
Was geschah denn jetzt eigentlich nach Ihrem jetzigen Kenntnisstand am Mittwochmorgen, dem 18. März?
Also was an einzelnen Barrikaden oder wo überall Fensterscheiben zu Bruch gegangen sind, wo welche Polizisten angegriffen worden sind, habe ich keinen Überblick bisher. Was unterm Strich geschehen ist, ist, dass Menschen, die aus ganz Europa, auch aus Deutschland, so wütend sind, auch so betroffen sind über die Folgen dieser Politik, gesagt haben, also wir lassen uns das nicht mehr bieten. Auch wahrscheinlich unter dem Eindruck der Vorjahre vom Blockupy, wo wir dann den Kessel hatten 2013, 1000 Menschen eingekesselt waren und dann mit brutaler Gewalt auch aus dem Kessel abgeführt worden sind. Und es hat offensichtlich viele Menschen gegeben, die gesagt haben, nee, das lassen wir uns auch nicht bieten. Was an Attacken gegen Menschen, auch an Angriffen gegen Häuser passiert ist, ist nicht meine Politik, finde ich falsch, hat uns auch geschadet, muss ich ganz klar sagen, das ist nicht das, wie ich Politik verstehe und was ich will in der Politik. Aber ich kann verstehen, dass Menschen sagen, gerade eben ist Schluss, was ihr mit meinem Leben macht, mit dem Leben meiner Familie, meiner Kinder oder wie auch immer, das halte ich nicht mehr aus und ich sage jetzt mal, raste dann auch aus. Nur unterm Strich ist das etwas, was einer Veränderung der Politik, die wir anstreben, eher geschadet als genützt hat.
Können Sie da eigentlich irgendeine Lehre daraus ziehen, wie Sie da in der Zukunft mit umgehen wollen?
Nein, ich glaube, dass diese Gefahr, die ist immer da. Wenn wir antikapitalistische Demonstrationen oder Aktionen planen, dann ist immer die Gefahr da, dass Menschen dabei sind, die sich nicht an unseren Aktionskonsens halten. Ich glaube, das sind andere, die daraus Lehren ziehen müssen, nämlich die, deren Aufgabe ist, solche Gewalttätigkeiten denn auch wirklich zu unterbinden. Das ist ja nicht meine Aufgabe als Mitorganisator der Proteste, dafür zu sorgen, dass die Stadt nicht in Schutt und Asche gelegt wird. Die behaupten jetzt, ich müsste als Anmelder der ganzen Demonstration im Vorfeld dafür sorgen, dass bestimmte Menschen nicht kommen. Das wissen aber alle Menschen in dieser Republik, das kann man nicht.
Ich meinte das auch ein Stück weit eben, als ich das sagte, anders, mit ob man sich auf irgendetwas geeinigt hätte mit raus. Ich dachte da früher beispielsweise an die autonome Bewegung, die ja durchaus auch militant gewesen ist, wenn da ein Aktionskonsens es gegeben hat, dass kein Alkohol auf der Demonstration mitgeführt worden ist und schon gar nicht kleine Geschäfte eingedeppert werden, dann wurde das auch selbstverwaltet so geregelt. In dem Sinne ja, war das gemeint.
Das ist auch richtig, aber wir wissen seit Jahrzehnten, dass es da vier Gruppen grob gibt, die auf so einer Demo dann gewalttätig werden. Das sind einmal die Autonomen, auf die kann man im Zweifelsfalle, also die kennt man, da kann man auch im Vorfeld Absprachen treffen.
Ach, die gibt's noch?
Die gibt's noch.
Da schau her.
Dann gibt es aber auch, und ich habe sie in den gesamten letzten Tagen auch schon als irre bezeichnet, die wollen einfach nur Randale. Und auf die hat man überhaupt keinen Einfluss.
Das ist die zweite Gruppe.
Das ist die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe sind Faschos, Rechte, die waren auch da. Also wir haben Fotodokumentationen, wenn an der Bank gesprüht steht, Left is dead, fuck Syriza, dann ist das kein autonomer Spruch, dann ist das kein linker Spruch, sondern das sind andere, auf die haben wir überhaupt keinen Einfluss. Ja, und dann gibt es Provokateure, auf die haben wir auch keinen Einfluss.
Deswegen sagt sich das mit dem Selbstverwaltet, man weiß nie, wer sich da drunter mischt. Jetzt hat irgendwann nach dem 18. März stattgefunden, dass nahezu alle Medien sich auf 4000 gewaltbereite Demonstrierende, auf diese Zahl festgelegt haben. Kam diese Zahl zuerst von der Polizei oder wie ist die entstanden? Und bei 4000 haben wir gestutzt und jetzt mal von der Erfahrung der Berichterstattung her es nicht wirklich glauben können. Können Sie uns vielleicht da zu dieser Zahl irgendetwas sagen? Haben Sie da Erkenntnisse?
Die haben einfach die Zahl genommen, die wir als Bündnis gesagt haben, wer Mittwochvormittag in der Stadt unterwegs war. Wir haben gesagt, es waren 4.000 bis 6.000 Menschen, die sich auf die Blockade der EZB vorbereitet haben. Und dann hat die Polizei gesagt, naja, wenn die vormittags unterwegs waren, dann waren das alles Gewalttäter. So einfach haben die es sich gemacht.
Jetzt war ja in der Presse von einer, ich zitiere das jetzt mal, Schneise der Zerstörung zu lesen und zu hören, die Blockupy in Frankfurt geschlagen habe. Also zu meiner Überraschung steht Frankfurt jetzt noch. Es hat sogar ein hässliches und intaktes Gebäude mehr. Da die Frage, was war denn jetzt das tatsächliche Ausmaß der Gewalt?
Also zum einen muss man über die Funktion reden, die solche Berichterstattung hat. Es geht darum, dass wir in einer Phase sind, wo eine neue Aufrüstung der Polizei geplant ist, wo eine weitere Beschneidung von Bürgerinnenrechten geplant ist, also Einschränkung der Freizügigkeit über Grenzkontrollen wieder, ein neuer Rüstungsschub bei der Polizei und das muss legitimiert werden. Von daher wird jetzt vollkommen übertrieben, in der Berichterstattung zu sagen, na, solch ein Ausmaß der Gewalt hat es entweder noch nie oder seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, das ist alles vollkommener Quatsch. Es hat gewalttätige Ausschreitungen am Mittwochmorgen hier gegeben, das ist vollkommen unbestritten. Aber das jetzt zu übertreiben, hat ausschließlich die Funktion zu legitimieren, dass Bürgerinnenrechte weiter beschnitten werden und dass die Polizei aufgerüstet wird. Es hat keine Schneise der Gewalt in Frankfurt gegeben. Das ist, also A, war es ein relativ kurzer Zeitraum, frühe Morgenstunden. B hat es dann diese mit Photoshop bearbeiteten Bilder der Stadt Frankfurt in Rauchschwaden gegeben. Aber ich lehne es ab, was da passiert ist am Mittwochmorgen, aber ich lehne es auch ab, dass das jetzt übertrieben wird und gesagt wird und das als Legitimation rangenommen wird, um rückwärtsgewandte Rollback-Politik zu betreiben.
Herr Wilken, in den Medien wird gesagt, dass am 18. März bis zu 10.000 Polizisten in Frankfurt im Einsatz gewesen seien. Wir haben in den Deutschlandfunk-Nachrichten am Morgen gehört, dass nahezu alle Wasserwerfer der Republik in Frankfurt konzentriert worden seien. Trotzdem aber habe die Polizei diese Gewalttaten am Morgen des 18. März nicht verhindern können. Da staunt schon mal der Laie, der Fachmann wundert sich. Worüber wir noch mehr gestaunt haben, war dann, als wir folgende Begründung gelesen haben. Also die Demonstrierenden, die gewaltbereiten Demonstrierenden, hätten also eine perfide Taktik angewandt, nämlich ein Fünf-Fingersystem, unterteilt in Kleingruppen, die sich mit Codewörtern wie Grexit und so weiter untereinander verständigt hätten. Und so seien sie also auf das Gebäude der Zentralbank zugeströmt. Und angesichts dieser hinterhältigen Taktik habe man dann alt ausgesehen. Solche Art von Erklärung kommt uns ein wenig kabarettistisch vor oder sind wir da jetzt irgendwie nicht im Bilde?
Also es ist vollkommen richtig, wir haben als Bündnis mit diesen Fingern gearbeitet. Das ist ja ein häufig angewendetes Demonstrationskonzept auch, um von verschiedenen Orten aus auf die EZB zuzugehen und die Zufahrtswege der EZB lahmzulegen. Das war erklärtes Ziel, dass wir an dem Morgen die EZB blockieren, um eben auch die schon reichlich klein ausgefallene Eröffnungsfeier zu verhindern. Das war erklärtes Ziel. Ich hab mich gewundert, wie früh und wie martialisch dann die Polizeikräfte das EZB-Gebäude umzingelt und geschützt haben, also mit mehrfachen Lagen von Hamburger Gittern dazwischen, NATO-Draht, Stacheldraht. Das war schon sehr martialisch. Was aber überhaupt nicht, und da recherchieren wir jetzt selber gerade, in dem Einsatzkonzept der Polizei offensichtlich war, ist, dass es im gesamten Stadtgebiet, also auch weit entfernt von der EZB, gut, in Frankfurt ist nie etwas weit entfernt, es ist ein Dorf mit Hochhäusern, man kann überall schnell hinkommen, aber eben nicht in unmittelbarer Nähe der EZB und nicht in unserem Fingerkonzept zur Blockade der EZB enthalten, dann zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen ist. Das ist etwas, was wir auch wissen wollen. Warum? Also wir haben es nicht gewusst. Warum hat es die Polizei nicht gewusst? Und warum hat sie nicht reagiert? Warum können, das sehe ich ganz genauso wie Sie, 10.000 Polizeikräfte in der Stadt nicht verhindern, dass ein paar hundert Leute Randale machen? Wessen Interesse da eine Rolle gespielt hat, wissen wir im Moment noch nicht. Ich weiß aber, dass mittlerweile einige Journalisten, auch richtig gute investigative Journalisten, da dran sind, da mal nachzuhaken und zu sagen, das, was jede Bürgerin, also meine Mutter zum Beispiel hat mich angerufen und hat gesagt, also ich dachte, du bist gut beschützt, da sind doch so viele Polizisten in der Stadt, die auf dich aufpassen, warum tun die ihren Job nicht?
Gab es eigentlich von Seiten der Gewalttätigen oder der gewalttätigen Gruppen eine politische Begründung für ihr Vorgehen? Bis heute zumindest.
Nee, ich kenne, also mir zumindest nicht bekannt ist niemand, der gesagt hat, so ich war das und wir haben das aus dem Grund gemacht. Der politische Zusammenhang ist auf der anderen Seite aber eindeutig. Die Austeritätspolitik tötet. In anderen Ländern haben wir, in Griechenland zum Beispiel, die Erhöhung der Säuglingssterblichkeit oder die Unmöglichkeit, an Medikamente zu kommen. 4 von 10 Krankenhäusern sind dicht gemacht worden. Das heißt, es waren Menschen in der Stadt, die unmittelbar betroffen sind von den Folgen dieser Politik. Und die Wut und Empörung über diese Politik ist dann am Morgen des Mittwoch, am 18. in der Stadt Frankfurt, einer der Orte, wo diese Politik gemacht wird, angekommen.
Ja, aber ich habe nämlich auch nichts gefunden und das ließ mich fragen, ob es da überhaupt eine politische Gruppe gab, die das tut oder getan hat, weil sonst würde ich das ja eigentlich auch mit einer politischen Erklärung verbinden.
Ja, da macht sich nochmal auch eine Schwäche der Linken, jetzt in Kleinbuchstaben, nicht der Partei Die Linke, aber die Partei Die Linke auch als Bestandteil der Linken, klar. Wir haben, und das ist das Gute und Neue am Blockupy-Bündnis, ganz wenig Zusammenhänge, wo wir diese Wut und Empörung auch in den politischen Prozess münden lassen. Ich glaube, das ist das wirklich Wichtige am Blockupy-Bündnis, dass wir erstmals seit langer, langer Zeit einen politischen Zusammenschluss haben, wo wir den Protest und Widerstand auch wieder politisch bündeln und fokussieren können. Deswegen ist es, glaube ich, auch so enorm wichtig, von der anderen Seite jetzt das Blockupy-Bündnis so massiv anzugreifen oder einzelne Akteure des Bündnisses so massiv anzugreifen. Weil das, was wir am Mittwoch hingekriegt haben, war offensichtlich sehr gefährlich für die herrschenden Eliten in Europa, dass sie das versuchen müssen, mit aller Kraft auch kaputt zu machen. Ich bin so hoffnungsvoll, dass ihnen das nicht gelingt, aber die Gegenmacht, die uns da entgegenstrahlt, zeugt davon, dass wir was geschafft haben, was weh tut. Mhm. Aber diejenigen, die jetzt, ich sag mal, außerhalb des Bündnisses um uns herum dann auch noch Aktionen, Gewalt entfalten, die wir als Bündnis nicht wollten, die haben auch kein Sprachrohr.
Offensichtlich nicht, ne? Bei der Blockupy-Demonstration im Jahr 2013 ist es ja zu schlimmen Übergriffen der Polizei auf die Demonstrierenden gekommen, als sie anlasslos einen ganzen Block einkesselte und etliche durch Pfefferspray verletzt, vor den Lautsprecherwagen lagen. Wie war es diesbezüglich diesmal? Gab es auch Übergriffe von der Polizei auf Demonstrierende? Was ist Ihnen da bekannt?
Also es hat gewalttätige Übergriffe der Polizei gegeben. Da werden wir uns auch noch ein paar Tage und ein paar Wochen mit beschäftigen müssen. Aber es hat auch einen Kessel gegeben in der Uhlandstraße in unmittelbarer Nähe der EZB, wo auch mit einer ungemeinen Brutalität vorgegangen worden ist. Wir haben gestern im Innenausschuss eine der wirklich wieder abstrusesten Szenen, was Polizeigewalt anbelangt. Es gibt ja die Videos, wo eine Frau von einem Polizisten in eine Scheibe geschmettert wird. Das war gestern im Innenausschuss Thema und das Ergebnis war, dass gegen die Frau ermittelt wird wegen Straftaten bzw. Widerstand gegen die Staatsgewalt und gegen die Polizei wird gegen unbekannt ermittelt, weil man weiß ja nicht, welcher Polizist es war, weil das mit der Kennzeichnung, die die schwarz-grüne Landesregierung uns hier versprochen hatte, von Polizeibeamten, ist es ja immer noch nicht weit her. Auch das hat es alles gegeben. Das einfach jetzt nur als ein Beispiel. Wir werden einfach noch ein paar Tage brauchen, um auch nochmal zu dokumentieren, was es an Übergriffen und Polizeigewalt gegeben hat. Und das werden wir dann natürlich auch nochmal massiv öffentlich thematisieren.
Herr Wilken, wussten Sie eigentlich vor den Blockupy-Protesten, was für ein gefährlicher Mann Sie sind? Sie wissen es womöglich immer noch nicht, wenn Sie schweigen. Dann klären wir Sie jetzt mal auf. In der FAZ, und zwar in ihrer Netzausgabe vom 18. März, sind am Ende des Kommentars von Werner de Inca folgende Sätze zu lesen. Einem schwärmerischen 19-Jährigen mag man die Naivität durchgehen lassen, er habe doch nur demonstrieren wollen. Den Wilkens und Genossen aber nicht. Sie wussten genau, was sie taten. Sie nahmen Tote in Kauf. Erst brennen die Streifenwagen, dann die Menschen. Zitat Ende. Sind Sie so einer, nehmen Sie Tote in Kauf?
Nein, solche und viele andere Berichterstattungen zeugen für mich nur davon, dass wir wirklich einen Nerv getroffen haben mit Blockupy, dass es notwendig ist, uns jetzt zu kriminalisieren, dass es notwendig ist, einzelne Akteure, in dem Fall mich, zum Trocknen auf die Wäscheleine zu hängen und einen Volkszorn auch darauf zu fokussieren, zu sagen, der ist verantwortlich dafür, dass unsere schöne Stadt kaputt gemacht wird. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Es ist Aufgabe einer politischen Linken, die Alternative zur herrschenden Politik auch auf die Straße zu bringen, natürlich auch im Parlament zu thematisieren und um Mehrheiten in der Bevölkerung dafür zu werben, dass diese Politik geändert wird. Ich habe da als Mitglied meiner Partei oder auch als Funktionär meiner Partei gehandelt. Das kann jeder und jede nachlesen. In unserem Parteiprogramm steht ausdrücklich drin, dass wir den gewalttätigen Aufstand ausschließen, sondern dass wir um Mehrheiten werben. Es ist jetzt eine gezielte Desinformation, die von solchen Leitmedien ausgeht, zu sagen, um uns zu diskreditieren, dass wir über Leichen gehen würden, um Politik zu verändern. Jeder und jede, die es nachlesen will, kann nachlesen, wie wir uns Politik vorstellen, und der gewalttätige Aufstand gehört nicht dazu.
Sie erwähnten gerade das Parlament. In Wiesbaden war ja auch Blockupy im Parlament ein Thema. Wie verlief diese Sitzung aus Ihrer Sicht?
Ich habe manchmal den Eindruck, ich kann in solchen Sitzungen sagen, was ich will. Es hört mir eh keiner zu. Ich habe auch aus der Bevölkerung so die Resonanz gehört und haben gesagt, wir haben doch deine Rede gehört, aber die haben doch gar nicht darauf geantwortet. Die sagen einfach nur, erstens, du hast es geplant, ersatzweise, du hättest es wissen müssen, ersatzweise, warum hast du es uns nicht gesagt, dass du es weißt? Es ist auch persönlich manchmal dann schwierig auszuhalten, wenn man in einem Raum ist, wo nicht nur die 110 Abgeordneten, unsere 6 muss ich ausnehmen, also die 104 Abgeordneten, sondern auch alle anderen drumherum, die Regierungsbank, die Journalisten, einem nur purer Hass entgegensprüht. Das ist schwierig auszuhalten und es gibt auch die ein oder andere Aufnahme von dem Tag aus dem Parlamentssaal für mich, wo man mir auch ansieht, dass ich da angefasst bin. Aber die glasklaren Worte, die ich, glaube ich, gefunden habe, sowohl da in der Rede am vergangenen Dienstag, als auch schon auf der Pressekonferenz am 18. März unmittelbar. Die glasklaren Worte, auch von Distanzierung von Gewalt, die kommen überhaupt nicht an, die werden nicht zur Kenntnis genommen. Und das ärgert irgendwann dann auch. Also Leute, was soll ich denn eigentlich noch sagen und tun, um euch begreiflich zu machen, dass das nicht die Politik ist, die wir als Partei, die wir als Blockupy-Bündnis machen. Meine Mutter hat mich dann danach angerufen und hat nochmal so ganz klar gesagt, hör mal Jung, Demut und Wilken passen nicht zusammen.
In der oberhessischen Presse habe ich gelesen, dass Ihnen einige Abgeordnete im wahrsten Sinne des Wortes nicht zugehört haben. Sie seien vorgegangen, bevor Sie überhaupt reden konnten. Stimmt das?
Das stimmt, ja.
Von welcher Partei waren die?
Aus der FDP und aus der CDU.
So etwas zieht ja öfter auch unangenehme E-Mails nach sich. Haben Sie die auch bekommen?
Naja, der Shitstorm war schon drastisch. Also ich habe auf meine Kontaktadressen, entweder von meiner Webseite oder die Landtagsmailadresse, ungefähr 1000 Mails bekommen in den Tagen, die sich mit Blockupy beschäftigen. Davon, sage ich mal, in der Größenordnung 850, die einfach böswillige Beschimpfungen beinhalten. Ungefähr 100, die Morddrohungen beinhalten. Und ungefähr 50, die sagen, ja, mach weiter so.
Wie geht's Ihnen denn, Herr Wilken?
Naja, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Ich verliere meinen Humor nicht, auch nicht in solchen dramatischen Auseinandersetzungen. Ich passe ein bisschen mehr auf, wenn ich aus dem Haus gehe, was denn da gerade ist. Gehe jeden Morgen einmal um mein Motorrad drumherum, ob wirklich noch alles funktionabel ist. Und ich habe die Hoffnung, dass wenn ich jetzt nächste Woche mal ein bisschen wandern gehe, mir die frische Luft des Schwarzwalds um die Ohren wehen lasse, dass es danach auch wieder besser ist.
Dann hoffen wir mal, dass Sie ein gutes Wetter haben. In der Berichterstattung über Blockupy war folgendes Phänomen zu bewundern. Die Minderheit der Gewalttätigen bekamen am 19. März und danach alle Presse. Die Mehrheit der friedlich Demonstrierenden, das waren ja roundabout 20.000 am Nachmittag, bekamen hingegen keine Presse. Was lehrt uns das?
Es war immer in der Geschichte so, wenn ich mich inhaltlich nicht mehr wehren kann, fange ich eine Gewaltdiskussion an. Und das ist diesmal auch wieder passiert. Das passiert im Landtag so, das passiert in der öffentlichen Wahrnehmung so, das passiert in den Leitmedien so. Es gibt ganz wenige Ausnahmen von Medien, die durchaus über die Inhalte und die Größe der Demonstrationen berichtet haben. Aber die meisten berichten über gewalttätige Ausschreitungen. Und das ist der willkommene Anlass, davon abzulenken, was denn für berechtigte Interessen und Anliegen Blockupy vertreten hat. Das ist eine ganz klare Ablenkungstaktik.
Wissen Sie, wie uns das auch ein bisschen vorgekommen ist? Also ich besuche ja hin und wieder auch mal ein Fußballspiel. Da soll es ja Hooligans geben, die am Rand dieses Fußballspiels öfter mal Randale machen. Das ist so ein bisschen so, als würde nur noch über die Randale berichtet, über das Fußballspiel aber nicht mehr. Das würde jeder absurd finden. Hier findet das keiner absurd.
Also das, was wir gemacht haben, ist natürlich was ganz anderes als ein Fußballspiel.
Das ist wahr.
Es ist ja auch die Frage, wie lange sich das Bürgerinnen und Bürger gefallen lassen, sich missinformieren zu lassen. Ich habe durchaus auch Zuschriften bekommen, die gesagt, ich hätte gerne in der Berichterstattung gehört, was denn auf der Kundgebung zum Beispiel Naomi Klein oder Sarah Wagenknecht gesagt hat. Das hätte ich gerne im Fernsehen gesehen. Das müssen wir natürlich dann auch unseren Medienvertretern, unseren Fernsehschaffenden sagen, Leute, das ist nicht das, was wir als Bericht wollen. Das ist nicht das, was News ist. Das ist das, was ihr als Sensationsmacher macht. Aber uns interessiert was anderes, insbesondere im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das wir ja auch noch bezahlen.
Welches vorläufige, es ist sicherlich jetzt nur vorläufig, aber welches vorläufige Fazit ziehen Sie aus den Blockupy-Protesten 2015?
A, ist 2015 noch nicht vorbei. Wir werden dieses Jahr noch mehr Blockupy-Aktionen und Demonstrationen machen müssen, zum Beispiel in 3 Monaten, wenn in Griechenland wieder das ausdroht. Und B, wir müssen ein paar mehr werden. Wir müssen breiter im Bündnis werden. Dieses Jahr waren das erste Mal die Gewerkschaften stark, richtig stark dabei. Wir müssen das Bündnis verbreitern. Wir müssen nicht enger und kleiner, nicht entschiedener und entschlossener werden, sondern wir müssen breiter und mehr werden. Und daran arbeiten wir als Bündnis.
Ist das schon eigentlich beschlossen, dass es dann weiter Aktionen geben wird? Oder ist das noch alles im Prozess?
Wir reden jetzt gerade am Freitag. Am Sonntag ist das erste offizielle Treffen des Koordinierungskreises von Blockupy hier in Frankfurt am Main. Von daher ist es nicht beschlossen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir beschließen werden, dass wir weitermachen.
Ja, Herr Wilken, ich will Ihnen jetzt keine Angst machen, aber es könnte sein, dass es dann ja schon irgendwie im April losgehen müsste, denn nach allen Nachrichten hat Griechenland da womöglich schon kein Geld mehr und die EZB drückt ja weiter. Bei den an Blockupy beteiligten Gruppen ist es ja so, dass die Austeritätspolitik der Troika abgelehnt wird. Das ist sicherlich Konsens. Jetzt mal eine Frage darüber hinaus. Welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Ist die Europäische Währungsunion und die Europäische Union für Blockupy der politische Bezugspunkt, ähnlich wie das bei Syriza der Fall ist? Oder gibt es auch Gruppierungen bei Blockupy, die sagen, nee, also das ist sowieso Europäische Union und Europäische Währungsunion nicht progressiv reformierbar, zurück zum Nationalstaat, wie das etwa die Position der KKE wäre?
Also wir haben eine durchaus differenzierte Bandbreite in den Optionen, wie wir uns eine Überwindung dieser Politik vorstellen. Es sind keine nationalen oder nationalistischen Vorstellungen im Blockupy-Bündnis. Da achten wir auch drauf. Also der Weg zurück...
Naja, der KKE versteht sich ja auch als internationalistisch.
Ja, ja, aber also gerade so Tendenzen, die sagen, wir müssen Teile von Europa oder aus der Europäischen Union rauslösen, um wieder ein besseres Leben für den Teil, der dann da rausgelöst wird. Das ist ausdrücklich nicht Blockupy-Bündnisgeschichte, sondern wir haben einen transnationalen Anspruch, der sich aus lokalen Kämpfen an ganz unterschiedlichen Punkten speist. Ich würde jetzt nicht sagen, wir sind pro-Europäer, weil das mittlerweile ja eher missverständlich ist, sondern wir sind für einen Aufbau einer europäischen transnationalen Gemeinschaft von unten, von den Leuten ausgeht. Da kommen dann überhaupt keine nationalen oder nationalistischen Bestrebungen rein. Regionale Kämpfe ja, aber als ein gemeinsamer Ausdruck von dem Zusammenschluss von regionalen Kämpfen im transnationalen Bündnis. Wir haben als Partei, sage ich nochmal ganz klar gesagt, der Euro als Region kann nicht funktionieren, solange es keine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik gibt. Und daran krankt das europäische Unionsmodell im Moment. Eine gemeinsame Währung kann nur dann funktionieren, wenn man auch eine gemeinsame Sozial- und Wirtschaftspolitik macht.
Gibt es solche Forderungen auch als Konsens von Blockupy?
Nein. Weil, und das ist, glaube ich, ein ganz großes Manko auch von Blockupy, weil wir in der irrsinnigen Dynamik, die wir ja selber mit ausgelöst haben, zu dieser politischen Verständigung bisher viel zu wenig Zeit gehabt haben.
Gab es eigentlich im Vorfeld des 18. Märzes eine Diskussion darüber, wie die Dynamik dieses 18. Märzes, sind ja immerhin 20.000 Menschen gekommen, das ist mehr als ich zum Beispiel erwartet hätte für einen Werktag, es war ja kein Samstag, wie die Dynamik dieses Tages genutzt werden kann für weitere politische Prozesse gegen die Austeritätspolitik in Europa und in diesem Land?
Ja klar, war für uns klar, dass der 18. März jetzt nicht der Höhepunkt oder der Endpunkt des antikapitalistischen Engagements von uns bedeutet. gerade im internationalen Maßstab oder also in den internationalen Diskussionen, die wir führen, ist klar, dass wir weitermachen müssen. Wir werden am kommenden Sonntag unter anderem überlegen, ob wir das weiter in Frankfurt am Ort der EZB machen oder ob es jetzt nicht Zeit ist, dass wir als Blockupy auch mal nach Berlin oder nach Brüssel gehen, um an den dortigen Regierungssitzen zu demonstrieren. Aber klar ist, dass dieser Aufbruch, und ich war auch hochgradig angenehm überrascht, dass wir über 20.000 Menschen dann auf der Demo hatten, ist Ansporn genug zu sagen, also da sind wir auf einem richtigen Weg, und wir haben es am 18. März nicht geschafft, diese Politik der EZB zu verändern. Die machen immer noch die gleiche Politik, und solange die diese Politik machen, werden wir weiter Widerstand dagegen leisten.
Herr Wilken, die nächste und letzte Frage unseres Interviews ist, ich sage das gleich vorab, ein wenig zugespitzt. Ich stelle sie aber trotzdem mal so. Der Zustand der Linken ist ja nicht nur in Deutschland weiterhin krisenhaft. Wir sprachen das ja schon gerade an. Die Bundestagsfraktion der größten Organisation der politischen Linken beschäftigt sich, abgesehen von einigen gelungenen und auch wichtigen Auftritten im Parlament, gerne und ausgiebig mit sich selbst. Wie jüngst wieder der Rücktritt Sarah Wagenknechts von einer möglichen Kandidatur zur Fraktionsspitze eindrucksvoll bewies, der rechte Flügel der Linken setzt auf eine Koalition mit SPD und Grünen und ist ausschließlich parlamentarisch orientiert. Der linke Flügel der Linken verfügt unserer Beobachtung nach über keine konsistente Strategie. Die gewerkschaftliche Linke ist weiterhin sehr schwach. Die außerparlamentarische Linke betreibt Event-Hopping, wobei aus hoffnungsvollen Ansätzen wie die 20.000 in Frankfurt Demonstrierenden nichts erfolgt. Und auf europäischer Ebene ist zwar die Austeritätspolitik ausgezeichnet vernetzt und institutionalisiert, linke Politik aber allenfalls in Spurenelementen. Gleichzeitig ist ein immer rapideres Anwachsen der politischen Rechten vom Schlager einer Front National zu beobachten. Die Alarmleuchten scheinen aber außer Funktion zu sein. Was also tun, Ihrer Meinung nach?
Also, dass innerhalb der Linken laut und heftig gestritten wird, war immer so. Das ist auch in der Partei Die Linke so. Aber es gibt keine Rechten in der Partei Die Linke.
Rechter Flügel, habe ich gesagt. Rechter Flügel.
Das ja,
nicht, also, nicht politische Rechts-
und ja, Rechter Flügel. Aber auch das würde ich... Ja, wir haben unterschiedliche Strömungen in der Partei. Und wir haben Menschen, die sich stärker dafür einsetzen, dass es ein rot-rot-grünes Projekt in diesem Land gibt.
Was immer ein Konzept ist.
Aber ich stehe auch hier in Hessen für jemand, der damals 2008 mit Ypsilanti, wir hätten das gemacht. Also das ist jetzt, ich gehöre eher zu den Bewegungslinken in meiner Partei, aber wir hätten das hier in Hessen gemacht.
Herr Wicke, das war auch neutral formuliert. Es war auch neutral. Ich wollte jetzt gar kein Werturteil machen.
Nein,
ich habe zwar eine Meinung dazu, aber...
Ich will nur deutlich machen, dass also alle Versuche, jetzt die Partei Die Linke mit allen Schwierigkeiten, die wir haben, und dass wir manchmal uns zu viel über Personal Gedanken machen, als über Politik Gedanken machen, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Aber gerade solche Bündnisse, wie wir es mit Blockupy machen, sind ganz wichtige Impulse, wie wir auch Parteipolitik in Deutschland verändern müssen. Weil wenn wir mit viel Kritik, aber auch mit Bewunderung auf Syriza gucken, dann müssen wir auch lernen, dass Syriza diesen Riesenerfolg nur deswegen geschafft hat, weil sie in die Bewegung gegangen ist, mit Bewegungen zusammengearbeitet hat und darüber dann eine nahezu absolute Mehrheit in der Bevölkerung hinter sich gebracht hat. Das muss auch die deutsche Linke lernen. Das ist mein Beitrag, sage ich auch mal, zur Parteigeschichte, dass ich mich da so engagiere. Und wenn wir diesen Weg gehen, werden wir weiter über Personalquerelen innerhalb der Partei reden müssen. Wir sind einfach auch nur Menschen, das ist vollkommen klar. Aber wir werden eine Neuausrichtung der Partei brauchen, enger an den Problemen und Konflikten in der Bevölkerung. Und das wird dann die Gretchenfrage. Was tun wir, dass es der Bevölkerung besser geht? Wenn das dann heißt, wir müssen in die Regierung gehen, dann tun wir das auch. Aber es kann auch sein, dass es unser Kampf für Verbesserung der Lebensbedingungen was anderes beinhaltet. Dann stellt sich die Funktionsfrage
muss man in der Regierung oder nicht, als eine Funktionsfrage und nicht als das große hehre Ziel.
Lassen wir es so. Herr Wilken, vielen Dank für das Gespräch.
Okay.